Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Talking Wild. Wir melden uns endlich mal wieder zurück nach einer längeren Pause, bedingt durch unsere Prüfungsphase. Und heute sind wir zurück mit Teil 3 unserer Reihe über den Wald. Zu Gast haben wir wieder Jan und Felix von Forst erklärt. Hallo ihr beiden, ich hoffe euch geht's gut.
Hallo.
Hallo.
Ja, was haben wir denn bisher in den ersten beiden Folgen so besprochen, Lea?
Genau, also in Folge 1 ging es so mehr um allgemein den Wald, warum viele Wälder eigentlich gar keine Wälder sind und was Wälder eigentlich für eine Funktion haben. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann geht ihr erstmal zu Teil 1 zurück. Und dann im zweiten Teil haben wir über die Bedrohung des Waldes gesprochen, was so die Hauptgefährdungs Ursachen sind und haben halt eigentlich festgestellt, dass der Klimawandel eigentlich überall mitmischt und ja oft mitverantwortlich ist für viele verschiedene Ursachen des Waldsterbens. Und heute wollen wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer in diese ganze Materie gehen. Und worüber sprechen wir heute?
Genau, heute wollen wir dann mal ein bisschen über den ja sogenannten Wald der Zukunft reden und wie, wenn überhaupt, man den Wald hier noch retten kann. Und was nicht nur die breite Masse oder die Politik machen kann, sondern auch was jeder Einzelne für einen Beitrag dazu leisten kann. Und eine der häufigsten Fragen, die wir zu dem Thema erhalten haben, war eigentlich, welche Baumarten werden in Zukunft in unseren Wäldern stehen, beziehungsweise welche Baumarten können dem Klimawandel standhalten? Was könnt ihr beiden denn dazu sagen?
Ja, vielleicht erstmal nochmal, bevor wir hier mitten reinplatzen, eine kurze Erläuterung, wer wir sind. Wir sind
Jan,
studieren Forstwirtschaft und haben das Projekt Forst erklärt gegründet, bei dem wir versuchen, die Inhalte unseres Studiums irgendwie raus aus dem Hörsaal zu bringen. Und das berechtigt uns jetzt hier, uns mit euch über den Wald zu unterhalten.
Ja, wir haben jetzt hier nicht irgendwen von der Straße gekratzt.
Ja. Um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, welche Baumarten? Da muss man etwas tiefer beginnen. Und zwar, wir haben ja das Problem, dass alles insgesamt trockener wird. Es regnet weniger und es wird teilweise auch ein Stück wärmer. Auch das macht manchen Baumarten Probleme. Aber wie es so oft bei einer Antwort ist, es kommt drauf an. Mhm. Also Bäume beziehungsweise ganz Deutschland hat immer kleine unterschiedliche Regionen und sogenannte Standorte. Also da ist dann der Boden unterschiedlich, da regnet es mehr und da regnet es weniger.
Die Höhe auch ist unterschiedlich.
Genau, auch sowas ist wichtig. Das ist einmal der Punkt, von dem man ausgeht. Also man kann jetzt nicht prinzipiell sagen so, yo, wir knallen ganz Deutschland mit der Weißtanne zu oder der Eiche oder wie auch immer, sondern man muss ganz speziell auf dieser Fläche schauen, da passt so ein Baum hin. Und ja, um das mal so ein bisschen pauschal doch zu beantworten, gibt es ja auch manche Baumarten, die einfach in Frage kommen. Das ist zum Beispiel die Douglasie, das sind so die landläufigen Baumarten. Douglasie, Weißtanne, Eiche, die sind relativ unanfällig gegen längere Trockenperioden. Und das Wurzelsystem ist eben auch so ausgeprägt, dass die tiefe Lagen erschließen können. Und führt natürlich dazu, dass sie ein bisschen besser auch ans Wasser kommen.
Genau, dazu muss man halt immer sagen, das sind teilweise Baumarten, die bei uns eh heimisch sind, also die ohnehin hier schon wachsen, aber teilweise auch Baumarten, die ursprünglich gar nicht bei uns wachsen, sondern die sozusagen eingeschleppt sind. Also wo der Mensch gesagt hat, okay, das ist ein Baum, der wächst jetzt eigentlich in anderen Gebieten, die nämlich wärmer sind und deswegen hat dieser Baum sich besser an diese wärmeren Zustände angepasst. Und wir nehmen jetzt diesen Baum, weil wir wissen, dass er damit gut zurechtkommt und holen ihn zu uns, weil wir ja die Aussicht haben, dass es hier bei uns halt in Zukunft so klimatische Gegebenheiten geben wird, wie sie jetzt schon an anderen Orten in der Erde sind. Zum Beispiel in Kalifornien oder in Spanien oder sowas.
Genau, also die Douglasie beispielsweise kommt aus Kalifornien. Dann gibt es noch eine Libanon-Zeder. Wäre jetzt auch nochmal was, wo man sagen kann, ja, da kann man mal nicht experimentieren, aber das kann man mal versuchen. Ist natürlich, das kann keiner prognostizieren, wie es dann tatsächlich letztendlich wird. Ja. Man muss Risiko streuen, unterschiedliche Baumarten nehmen, die halt ein bisschen unanfälliger gegen diese Trockenheit sind.
Genau, und das Problem ist aber auch, also das weiß man auch, dass wenn ich jetzt eine neue Baumart einschleppe quasi zu uns, dann kann man nie genau sagen, was das für Konsequenzen haben wird, ne? Weil unser Ökosystem ist ja super empfindlich und gerade der Wald ist super empfindlich und da gibt es ganz, ganz viele Tierarten, die halt an bestimmte Baumarten gekoppelt sind. Und wenn diese Baumarten dann, wenn dieses Ökosystem ins Ungleichgewicht gebracht wird, dadurch, dass man neue Baumarten oder auch Tiere hier einschleppt, dann kann das problematisch werden. Da könnt ihr uns vielleicht was zu sagen, das hat man ja bei den Waschbären zum Beispiel ganz krass gesehen.
Genau, das war jetzt auch quasi mein erster Gedanke, dass also bei uns in der Tier- oder Wildtierökologie ist es ganz oft so, gebietsfremde Arten, da stellen sich sofort die Nackenhaare auf, sofort entfernen, die haben hier nichts zu suchen, weg damit. Und jetzt kommt ihr gerade und sagt, wir holen uns ein paar Bäume aus anderen Ländern oder Baumarten aus anderen Ländern, um die dann hier anzupflanzen. Das ist ja schon mal ganz anders, weil wir würden nie jetzt so wirklich sagen, ja, wir holen uns jetzt Tiere aus Südamerika oder Afrika, um die bei uns auszusetzen, weil sie besser an warme Temperaturen angepasst sind. Also ist es in der Forstwirtschaft ethisch quasi korrekt einfach?
Ja, okay. Also was man natürlich bei Bäumen sagen muss, die haben keine Beine, die laufen jetzt, also die machen sich nicht selbstständig. Es gibt aber tatsächlich auch invasive Arten. Ja. Also das, was du ja beschreibst, der Waschbär ist ja eine invasive Art. Heißt, der ist nicht nur fremdländisch, sondern ja, zeigt sich in so einem Ökosystem sehr, sehr dominant.
Ja.
Und da gibt es auch Baumarten, zum Beispiel die spätblühende Traubenkirsche oder wenn man jetzt mal auf die kleinen krautigen Pflanzen geht, dann ist das zum Beispiel das indische Springkraut. Das sieht man ganz viel an so Flussläufen mit so einer lilanen Blüte. Oder so, ja, so pink-lila ist das, ne? Und das sind invasive Arten, die sind so dominant und verbreiten sich so schnell, dass sie dann eben auch einen Schaden an einem Ökosystem anrichten.
Genau.
Auch eine Douglasie ist relativ dominant, sprich sie ist in ihrem Wuchsverhalten so gut oder sie wächst so schnell und kann auch mit Schatten sehr gut umgehen, dass sie auch dazu tendiert, andere Bäume zu überwachsen und die eben dann auszuschließen, in Anführungsstrichen. Was übrigens aber bei der Buche ja auch so ist. Das darf man auch nicht vergessen, aber
die ist aber heimisch.
Genau, die ist heimisch. Und da muss man halt, da muss man dann immer so ein bisschen gucken. Also was kann man nehmen? Also da gibt es auch verschiedene Kriterien, dass sie keine Schädlinge beispielsweise mitbringen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Libanon-Zeder mitbringen würde und da wäre der Zedernkäfer dran, der würde aber auch auf Douglasie, Tanne und was weiß ich alles überspringen. Und dann hätten wir eine Borkenkäfer oder so, wieder so eine Käferkalamität, wie auch immer, so eine Massenvermehrung. Das ist natürlich auch zu verhindern und da gibt es unzählige Kriterien und da wird dann auch in den forstlichen Versuchsanstalten so rum, wird dann auch eben geguckt, was ist vertretbar und was können wir machen.
Genau, okay. Also die Antwort wird jetzt gerade sehr lang, aber ich ergänze das mal gerade trotzdem noch. Das ist nämlich das, was Felix gerade meinte, ist nämlich auch ganz wichtig. Es gibt riesige Forschungszentren, auch mehrere in Deutschland und wahrscheinlich in den anderen Ländern auch, wo man halt schon seit extrem langer Zeit, auch seit vielen hundert Jahren Untersuchungen macht, welche Baumarten verhalten sich wie, wenn sie bei uns ins Ökosystem kommen.
Mhm. Ja.
Und deswegen ist man da auch ganz gut mittlerweile in der Lage, sagen wir, eine Prognose treffen zu können.
Ja.
Und wir hatten das große Glück, jetzt letzte Woche waren wir hier zu Gast in der nordwestdeutschen forstlichen Versuchsanstalt, die zufälligerweise hier in Göttingen sitzt, und haben da so ein paar Einblicke gekriegt. Und das ist echt spannend, ne? Die haben teilweise Flächen seit irgendwie 160 Jahren im Harz, wo die genau solche Experimente machen. Wie ist das, wenn wir so eine Douglasie jetzt hier in unseren heimischen Wald pflanzen?
Ja.
Okay,
also um das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, es gibt jetzt keinen Wunderbaum, den wir anpflanzen können, sondern wir brauchen eine, sag mal, gesunde Mischung an verschiedenen Bäumen, die halt an das kommende oder noch an das jetzige Klima halt angepasst sind. Ihr habt genannt Weißtanne zum Beispiel, Douglasie. Was ich auch oft gelesen habe, ist Esskastanie. Ist das auch so ein Baum?
Mhm. Ja, das ist ja was so aus dem Mittelmeerraum ein bisschen kommt. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Baumart. Die kommt, ja, weil sie eben da unten wächst, auch mit den Bedingungen klar, die vielleicht in Zukunft herrschen werden.
Ja.
Und ist vielseitig nutzbar. Maron, also die Esskastanie ist ja die, also die Esskastanie an sich ist ja diese Marone, die man ja auch essen kann und
auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja, genau, ja. Und das Holz ist auch sehr wertig, ist auch ein Kernholz, meine ich. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, was sehr, sehr wetterbeständig ist. Also Also da muss man natürlich auch immer drauf Acht geben, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich pflanze hier die Bergkiefer an, die Bergkiefer wächst aber nur 5 Meter hoch und total verkrüppelt oder so, weil das halt im Berg oder in den Bergen, in den höheren Lagen so eine optimale Wuchsform ist, sag ich mal,
ja,
dann bringt uns das nichts. Also deswegen, das sage ich mit vielen Kriterien, die Douglasie wächst sehr schnell, produziert oder ja, bringt Holz hervor, womit man auch bauen kann, was ja auch im Klimawandel noch wichtig ist. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Ja, also spannendes Thema und damit beschäftigen wir uns eben.
Ja, sehr gut. Wäre das dann quasi das Ende unserer Fichtenkultur?
Unsere Fichtenreinbestände, also so, ja, haben wir gelernt.
Ja, genau. Ja, sehr gut. So wie wir sie jetzt kennen, kann man das ja schon so sagen, ist das ja auch jetzt schon, ne? Also es gibt ja immer weniger Fichtenreinbestände und genau, man weiß eigentlich jetzt schon, dass die Fichte so bei uns keinen Bestand mehr haben wird.
Großflächig,
ja, auf jeden Fall. Mhm. Also, dass man in einem Mischwald mal eine Fichte dabei hat, ist total gut und wichtig, ja, ne? Weil die auch ja eine heimische Baumart ist, ja, die auch eine tolle Funktion hat. Aber dieses, ich fahre durchs Sauerland und ich sehe nur Fichten, das wird in Zukunft keine Option mehr einfach sein.
Ja. Ja. Generell ist da auch wieder zu sagen, Reihenbestände ist auch keine gute Idee. Also wenn ich jetzt sage, die Douglasie ist jetzt, du hast gesagt, der Wunderbaum ist jetzt leider ja nicht. Aber das wäre potenziell eine Baumart, wo man sagen würde, jo, die kann man flächig pflanzen und die bringt Holz und so weiter. Aber man hat ja aus der Vergangenheit gelernt und sagt, das machen wir nicht mehr. Also es wird nicht mehr rein, also es wird keine Reihenbestände mehr geben. Die Mischung. Ne?
Also zusammengefasst immer Standort angepasst, also wirklich individuell gucken, was wächst hier überhaupt, was habe ich für einen Boden, was habe ich für klimatische Gegebenheiten, dann schauen, was für Baumarten kann ich im Klimawandel nehmen und dann auf Streuung setzen. Also nicht eine Baumart, sondern halt durchmischt. Ne? Und zwar nicht nur Baumarten durchmischt, sondern auch Altersstrukturen durchmischt. Ja. Also nicht, ich pflanze heute 2000 Bäume und lass diese Tiere wachsen, schlag die weg und pflanze die neuen, sondern halt gucken, dass du also verschiedenste Strukturen halt durchmischt.
Ja.
Das ist der Klimawandel. Das ist so die ganz knapp zusammengefasst der Wald der Zukunft.
Ja. Die Leier, die wir immer wieder in unserem Studio von uns geben. Genau. Studium. Ja.
Habt ihr gut aufgepasst.
Ja, gut, es bauen sie im Endeffekt ja nicht anders mit den Tieren. Es ist einfach eine hohe Vielfalt.
Ja.
Ist halt immer besser gegenüber Katastrophen angepasst, als wenn halt nur eine Art vorkommt oder nur eine kleine Population zum Beispiel vorkommt. Weil es bringt natürlich einfach viel mehr Vorteile mit sich, wenn du viele verschiedene Arten hast und jetzt kommt zum Beispiel so eine Katastrophe wie der Klimawandel und nicht alle sind dafür angepasst, aber vielleicht dann einige wenige, die dann halt letztendlich überleben werden oder ein Sturm oder was weiß ich, halt irgendeine größere Gefahr oder Bedrohung, hat einfach viel mit Anpassung zu tun auch, dass die einfach Dinge überstehen können, die andere Arten vielleicht wieder nicht überstehen können, als wenn man nur eine einzige Art jetzt im Wald stehen hat.
Genau, ja. Und das ist ja auch einfach so unvorhersehbar alles, ne? Also klar, es gibt Klimaforscher, die versuchen irgendwie Prognosen zu treffen, aber die sagen auch immer, es ist nur ein Anhaltspunkt.
Modell, ne?
Genau. Und niemand weiß, wie es wirklich aussieht. Ja. Vielleicht kriegen wir die Kurve noch mit dem Klimawandel, vielleicht wird es auch alles nur noch viel schlimmer.
Ja.
Man weiß es nicht, ne?
Vielleicht geht es ja auch komplett in die andere Richtung. Ich meine, wir sind ja in Deutschland nicht in einem Land, wo es eindeutig vorhersehbar ist, wie vielleicht in Äquatornähe, sondern wir sind ja extrem abhängig vom Golfstrom. Und da kann es natürlich auch passieren, wenn der zum Beispiel abreißt, was auch ein mögliches Szenario ist, dass es hier dann deutlich kälter wird plötzlich und wir dann gar nicht mehr diese Wärme haben und trotz Klimawandel dann gar nicht mehr so ein warmes Land haben, wie eigentlich zu erwarten ist. Das heißt, es könnte auch komplett in die andere Richtung gehen, je nachdem, wie sich jetzt alles entwickelt. Das ist, das, wie gesagt, ist einfach sehr, sehr schwer vorhersehbar und deswegen glaube ich, ist es auch einfach extrem schwer zu planen mit dem Wald und wie man da am besten vorgeht, auch für die Leute, die natürlich wirtschaftlich irgendwie abhängig sind vom Wald, ne? Also ich meine.
Und das sind halt wir alle, ne?
Genau, das sind einerseits wir alle, aber das vergessen wir halt gerne mal, dass halt durch diese vielen Funktionen, die wir ja auch in Teil 1 schon mal besprochen hatten, eigentlich ja jeder von uns, auch wenn wir ihn vielleicht nicht direkt nutzen, im Endeffekt indirekt vom Wald abhängen und alle davon betroffen sind.
Ja, genau. Und was man halt auch einfach nicht vergessen darf, im Wald geht alles langsamer, ne? Während so ein Tier, ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht genau die Zahlen, wie alt das älteste Tier bei uns wird und das am wenigsten Alter, aber ein Baum, der wächst halt irgendwie gerne mal, also in Extremfällen bis zu 1000 Jahren.
Ja.
Und das heißt, es dauert einfach immer länger, um Sachen festzustellen und aber auch um Änderungen durchzuführen. Ja. Ne?
Genau.
Und der Klimawandel rast einfach.
Bei den Tieren fast eigentlich genauso, vor allem die jetzt nicht so eine kurze Generationsspanne haben, sondern halt auch länger brauchen, um sich fortzupflanzen und mehr Energie in ihre Jungenaufzucht stecken. Da ändert sich das ja auch alles nicht, ihre Anpassung von heute auf morgen, sondern da dauert das auch mehrere Generationen, mehrere Jahre. Und sie passen sich dann wahrscheinlich auch meistens erst an, wenn sich dann ihre Nahrung, oft Pflanzen, auch erst angepasst haben. Und das dauert halt alles. Ja.
Das zeigt wieder diese Abhängigkeit voneinander. Genau. Also das, ja, ich finde das so beängstigend irgendwie, dass es so unberechenbar ist, weil es so furchtbar komplex ist.
Ja, das stimmt. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal nach einem Plan an, aber trotzdem irgendwie sind noch so ein paar Unsicherheiten natürlich drin. Die bleiben einfach, die werden auch einfach bleiben, bedingt durch den Klimawandel. Dann gibt es noch so ein Thema, was wir gerne ansprechen würden, und zwar das Thema der Kahlschläge und generell des Aufforstens, ob das Sinn macht, wo es Sinn macht. Wir hatten das ja schon mal so ein bisschen angerissen, dass man ja eigentlich unterscheiden muss auch zwischen Wirtschaftswäldern und vielleicht auch Naturschutzgebieten oder Nationalparks, wo man ja verschiedene Ziele verfolgt im Endeffekt. Und in einem Nationalpark wird ja oft gesagt, ja, der ganze Wald ist quasi tot, man sieht nur tote Fichten, warum macht man denn nichts so? Warum forstet man nicht auf? Warum nimmt man die Bäume nicht raus und so? Könnt ihr dazu noch was sagen?
Ja, beim Nationalpark, da ist ja, also die interessante Frage, die man sich ja immer wieder stellt, ist, warum muss der Mensch überhaupt was machen? Ist die Natur nicht vielleicht in einem Gleichgewicht und können wir nicht schauen, können wir der Natur nicht einfach diese Chance lassen? Und das ist eine Art, wie man sie in manchen Nationalparks einfach ausprobiert oder wo man, das ist so die Idee dahinter, dass man guckt, dass wenn der Mensch eben nicht eingreift, dann wird sich irgendwie was bilden. Dann kommen da natürlich, wenn ich die umgestürzten Bäume da einfach liegen lasse, werden da andere Bäume wieder wachsen und dann schauen wir mal, was das für Bäume sind und so weiter. Und das ist so der Gedanke dabei. Aber das Ziel ist halt da ein anderes, nämlich das Ziel ist da halt einfach der Natur so ein Stück weit auch den Spielraum zu lassen. Mhm. Und da hat aber keiner vor, nachher irgendwie Bäume zu fällen und daraus Klopapier zu machen.
Ja.
Und genau, wenn du aber sagst, mein Ziel ist jetzt, was ist dein Hauptziel? Ne? Dass der Wald ja verschiedenste Funktionen, haben wir ja schon gesagt, aber es gibt manchmal dann ja so ein Hauptziel. Und wenn du sagst, ich will jetzt hier vor allen Dingen gucken, die Holzproduktion ist jetzt in dem Teilbereich hier sehr wichtig, dann wäre das nicht der, ja, nicht der geschickteste Weg, wie du Holz produzieren kannst. Und genau, das beides ist super wichtig und super relevant ist ja außer Frage.
Ja.
Gibt es also eigentlich, also ja, hat Jan recht, einmal die Zielsetzung ist eine andere. Du hattest ja nochmal zu den Kahlschlägen was gesagt. Also was bei Kahlschlägen, das sieht man immer wieder, gerade jetzt im Harz zum Beispiel, wo der Borkenkäfer einfach flächig die Fichten, also im bewirtschafteten Teil des Harzes, es gibt ja einmal den Nationalpark, einmal ganz normal bewirtschafteten Teil, und da hat der Borkenkäfer teilweise ganze, also hektarweise, also 100 mal 100 Meter und dann Quadratkilometer teilweise Flächen einfach getötet, und die Bäume werden dann von der Fläche runtergeholt und das Holz, damit das irgendwie noch verwendet werden kann. Und das ist aber, sowas macht natürlich auch keiner freiwillig, weil dadurch, dass die Sonne dann da auf den Boden direkt einfällt, dann wird der Boden total trocken. Da kommt es zur sogenannten Entkopplung der Stoffkreisläufe. Heißt, dadurch, dass es so warm wird, versauert der Boden dann und so weiter. Also das ist absolut kontraproduktiv und das macht in dem Bereich keiner freiwillig. Auf der anderen Seite muss man sagen, zum Beispiel bei der Kiefer, die ist extrem lichtbedürftig. Heißt, wenn man möchte, dass die sich verjüngt, heißt, dass aus den Kiefernzapfen auch und aus diesen Samen halt neue, junge Bäume wachsen, dann braucht die sehr, sehr viel Licht. Und das kriegt man halt eben nur hin, indem man der auch größere freie Flächen bietet. Und wo wir auch wieder an dem Punkt sind, zum Beispiel in Teilen von Brandenburg, da wächst fast nichts anderes in einem ja in einer Form, die man nutzen kann. Und dann wird da Kiefer mit Kiefer gearbeitet und die braucht eben Freiflächen. Dann muss auch leider mal ein Kahlschlag hinhalten, auch wenn das nicht so optimal ist immer. Ja,
hängt halt, wie gesagt, halt, ja, es ist halt zielabhängig im Endeffekt. Kahlschläge können ja an gewissen Orten auch, zumindest wenn ich jetzt ans Tierreich denke, natürlich die Biodiversität fördern. Aber wenn wir jetzt zum Wald natürlich oder beim Thema Wald bleiben wollen und was brauchen wir für Bäume und wie viele davon brauchen wir, weil im Endeffekt sind ja auch die Bäume extrem wichtig, um im Endeffekt gegen den Klimawandel zu kämpfen. Also sie sind ja nicht nur, wir brauchen ja nicht nur den Wald für uns selbst, sondern halt auch, ist ja auch quasi Teil der Lösung der Wald, weil entzieht der Luft dann wieder Kohlenstoff und sorgt natürlich mit seiner Funktion halt als Klimaretter im Endeffekt. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das Dilemma. Soll man es so lassen, wie es ist? Soll man den natürlichen Gang irgendwie beschleunigen? Soll man aufforsten? Aber wie ihr schon sagt, ist es schwer irgendwie für das ganze Land zu bestimmen, sondern es ist einfach abhängig von vielen verschiedenen Faktoren, die ihr ja irgendwie schon gut dargelegt habt jetzt.
Also bei der Funktion des Waldes im Klimawandel muss man zwei Dinge beachten. Und zwar, dass der Wald auf der einen Seite Kohlenstoffsenke ist, also der bindet CO2 in Form von Kohlenstoff.
Und CO2 ist ja immer das Böse am Klimawandel.
Genau, als Treibhausgas. Ja, heißt es so? Ja. Also wir sind die Experten hier.
Wir haben die nicht von der Straße gekratzt.
Und also das bindet der Wald ja, das ist ja bis dahin korrekt. Und ich ziehe gerne so ein bisschen den Vergleich von einem Staubsaugerbeutel. Also wenn man sich den Wald mal so nimmt, als wäre es ein Staubsaugerbeutel und der zieht die ganze Zeit Luft an und wandelt das um und den Staub, das Dreckige, das speichert er. Aber irgendwann ist auch dieser auch ein Staubsaugerbeutel ja mal voll. Heißt, wenn ich jetzt sage, ich lege alle Wälder still, dann habe ich irgendwann einen vollen Wald. Und dann beginnt wieder der natürliche Prozess. Ja, das wird einige Jahrhunderte dauern, aber dann fällt ein Baum um, der verrottet und dann wird es, wie man das ja eigentlich möchte, zum Kreislauf. So, dann wird wieder CO2 freigesetzt, CO2 gebunden und so weiter. Und die Aufgabe, willst du es erklären?
Ja, dieses CO2 freigesetzt ist dann halt wieder in der Atmosphäre, ne, und ist damit wieder ein Problem für uns.
Ja.
Und die Challenge ist dann halt eigentlich, ne, wie beim Staubsaugerbeutel, den lässt du ja auch nicht, also außer man ist so ein hängengebliebener Student, aber eigentlich lässt du den Staubsaugerbeutel ja nicht für immer im Staubsauger, sondern du nimmst ihn raus und gut, in unserem Fall entsorgst du ihn, aber im Fall des Waldes, da hängt dann der Vergleich oder da stößt der Vergleich an seine Grenzen. Im Falle des Waldes wäre es eigentlich halt sinnvoll, den Staubsaugerbeutel, also das Holz, rauszunehmen und es irgendwo zu speichern.
Ja.
Und das können wir ja total praktisch und sinnvoll tun, indem wir da Möbel rausbauen, indem wir da Häuser rausbauen, indem wir da Dinge machen, die wir möglichst nachhaltig und lange nutzen.
Ja.
Und umso länger wir das Holz dann nutzen, umso besser, umso länger speichern wir auch das CO2.
Ja.
Und umso größer ist dann der Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel tatsächlich.
Und was ich auch letztens erst, oder was mir letztens erst klar geworden ist, das hatte ich von einem Professor von uns gehört, ist diese Ersatzleistung, die Holz mit sich bringt. Also wenn ich ein Haus aus Holz und nicht aus Beton baue, dann speichere ich auf der einen Seite CO2 oder Kohlenstoff im Holz und ersetze gleichzeitig einen Rohstoff, der unter extremer Aufwendung produziert wird. Also ja, also das ist auch nochmal, also das summiert sich nochmal.
Ja.
Und kleiner Fact am Rande, der Hektar Wald speichert in Deutschland 8 Tonnen CO2-Äquivalent. Das sind bei 11 Millionen Hektar 80 Millionen Tonnen CO2. Der Durchschnitt oder der Verbrauch in Deutschland liegt aber, ich glaube, um die 800 Millionen Tonnen CO2. Heißt, der Wald speichert in dem Sinne nur 10% des Ausstoßes. Also der Wald an sich ist leider nicht die Lösung. Also wenn wir sagen würden, wir ballern ganz Deutschland mit dem Wald zu, dann wird es trotzdem nicht reichen, um den CO2-Ausstoß, den wir momentan haben, zu kompensieren. Und das ist, ja, da kommt dann wieder das leitet dann vielleicht nochmal ins andere Thema über, was man denn überhaupt machen kann. Was man aktiv machen kann.
Genau, das sind nämlich, also wir können, eine Frage war auch, oder viele Fragen waren auch, wie wir als Einzelperson quasi dem Wald helfen können. Das habt ihr schon gesagt, das Holz quasi nutzen und damit zu sorgen, dass der Baum nicht abstirbt und das CO2 wieder freigibt. Wir können jetzt ja natürlich nicht alle Häuser aus Holz jetzt bauen, sondern gibt es auch Dinge, die jeder Einzelne tagtäglich tun kann, um halt dem Wald zu helfen und vielleicht gegen den Klimawandel anzugehen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer die Frage, was willst du machen? Willst du dem Wald helfen? Dann ist unserer Meinung nach eigentlich die coolste Sache, einfach mal direkt beim Förster vor Ort zu fragen. Mhm. Manchmal brauchen die einfach Hilfe oder manchmal kann man da ein Praktikum machen. Ist immer die Frage, wie viel Zeit oder was bist du auch bereit zu geben, ne?
Ja, klar.
Dann kannst du natürlich, wenn du sagst, ich will mein Leben danach ausrichten, auch Forst studieren. Das ist ein ganz toller Studiengang. Ganz zukunftsorientiert und also wir merken das auch gerade bei uns an der Hochschule, da werden sich auch viel Überlegungen gemacht, ne? Wie sieht der Wald der Zukunft aus, wie können wir auch den Studiengang in Zukunft so gestalten, dass wir halt nachhaltig und zukunftsorientiert hier sind, also das sind so im Großen die Sachen, aber wenn du sagst, hey, ich will jetzt lieber mal so einen Nachmittag was machen, gibt es da auch Möglichkeiten, es gibt zum Beispiel das Bergwaldprojekt, das ist ein Verein, soweit ich weiß, die unterstützen die Natur, also die machen ganz viel so Baumpflanzaktionen, da kann man Mitglied werden und dann pflanzt man überall in Deutschland, ich weiß nicht, vielleicht sogar auch, da bin ich schlecht informiert, aber man pflanzt auf jeden Fall Wälder. Mhm. Ein Kommilitone von uns hat das damals mal gemacht und der war da ganz begeistert und sagte, das macht einfach Spaß, ne? Du kommst raus, pflanzt Bäume.
Bisschen wie so ein Feriencamp war das, glaube ich, bei dem, ne?
Ja, genau. Ja. Also in so einem Aktionsrahmen ist das dann.
Die Waldjugend noch.
Genau, wir haben ein Video für die Waldjugend gedreht, das ist auch einfach ein Verein, so jugendgruppenmäßig organisiert, wo die Leute einfach was über den Wald lernen und dann machen die auch immer so Aktionen und ja, dann so Pfadfindercamps und sowas und pflanzen da Bäume. Das sind auf jeden Fall Aktionen und wenn du fürs so im Kleinen was machen willst, was jetzt nicht direkt dem Wald hilft, aber was indirekt dem Wald und der ganzen Welt hilft, ist es halt einfach darauf zu achten, was du kaufst. Ne? Du kannst ja als Konsument, kannst du ja ganz viel steuern. Und wenn du halt Möbel kaufst, dann solltest du vielleicht überlegen, ob es wirklich wichtig ist, das bei Ikea zu tun, wo die Forstwirtschaft nicht so nachhaltig ist, wie wenn du dir beim Tischler ein Regal machen lässt das aus einem Wald aus deiner Nähe ist oder aus einem zertifizierten Waldbestand. Es gibt ja Zertifikate auch für Wälder. Ja. Und das ist klar. Also ich meine, ich bin auch Student und ich kann mir auch kein Regal vom Tischler leisten. Aber manchmal ist einfach die Überlegung, ob man einfach mal ein bisschen länger spart und das Regal dann halt auch den Rest seines Lebens behält. Ja. Oder ob man Gebrauchtmöbel kauft. So. Und also das ist halt, finde ich, die wichtigste Sache eigentlich. Ja. Dass man so ein bisschen guckt, was für Holz kaufe ich oder was für Papier kaufe ich. Recyclingpapier gerade auch ganz,
was,
ganz
krass. Was, ne? Ich aber immer bei Recyclingpapier dazu sagen muss, weil da auch immer viel mit geworben wird, aber Industrieholz, wo ja sowas draus produziert wird, ist tatsächlich ein Abfallprodukt. Also Abfallprodukt in Anführungsstrichen der Forstwirtschaft. Also es ist Holz von minderer Qualität oder Bäume, die kein Bauholz irgendwann werden können aufgrund von Schäden, weil sie zu klein sind oder weil sowieso ein bisschen ausgedünnt werden muss. Dass es sowieso anfällt und dann wird es auch genutzt. Also da muss man dann halt aber eben darauf achten, dass man sagt, ich nehme das aus Deutschland und nicht das irgendwie aus Norwegen, Russland, wo auch immer das herkommt. Also das war ein kleiner Exkurs. Aber was ich auch ganz, ganz wichtig finde, wo Jan den Konsum angesprochen hat, auch sowas wie Kleidung, sowas wie Essen, all sowas. Also einfach Klimawandel stoppen und reduzieren. Also die Forstwirtschaft, der wird manchmal nachgesagt, dass sie so ein bisschen konservativ und träge ist. Aber wo sie halt definitiv, ich bin der Meinung ein bisschen. Aber wo man einfach dann sagen muss, da hilft man einfach am meisten. Also das ist einfach so omnipräsent. Und wir hängen so am Klimawandel im Wald, weil du siehst es jeden Tag. Also wenn du rausgehst, du siehst, okay, irgendwie, die sind jetzt vertrocknet, hier gehen irgendwelche neuen Krankheitserreger rein, weil das besonders trocken ist, was weiß ich.
Das siehst du auch in unseren Videos, ne? Im Grunde wollen wir ja alles vom Wald zeigen, aber ich glaube, es gibt kaum ein Video, in dem das Wort Klimawandel nicht fällt, weil es einfach immer da ist.
Meine Mutter hat schon gesagt, ja, mach doch nicht immer sowas Trauriges, mach doch mal was Schönes, aber es ist leider im Moment omnipräsent und ja.
Ja, wird es auch noch länger sein. Ne?
Ja, ja, genau.
Da werden wir nicht drum rumkommen.
Leider nein. Nee. Ja, das ist halt jetzt die Zeit, die Generation und das ist halt das wichtigste Thema, auch wenn das vielleicht bei einigen noch nicht so angekommen ist. Aber ich denke halt auch, dass das mit das Wichtigste ist, dass man erstmal realisiert, dass man, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch als Einzelperson einfach vom Wald abhängt, auch wenn es jetzt nicht direkt ist. Selbst wenn ich ihn jetzt nicht direkt nutze und nicht in den Wald gehe, zur Erholung, zur Fotografie, was auch immer. Ich brauche die Produkte daraus, ich brauche den Klimaschutz, ich brauche den Wasserspeicher, den Bodenschutz, die Rohstoffe, die Lebensmittel, die aus dem Wald kommen. Das sind ja alles ja Dinge, die man täglich eigentlich benutzt oder braucht und oft irgendwie halt durch unsere Konsumgesellschaft natürlich auch und durch unsere Supermärkte halt wie beim Fleisch oder bei der Milch halt auch so ein Realitätsverlust einfach vorhanden ist, weil man gar nicht mehr genau weiß, wo kommen diese Dinge denn überhaupt her, ja, dass die aus der Natur in irgendeiner Weise kommen. Und vorhin habt ihr noch so angesprochen, dass man nachhaltiges oder auch Recyclepapier und sowas nutzen sollte. Gibt es denn gewisse Siegel oder sowas, auf die man wirklich achten sollte, die wirklich auch sag ich mal, gut sind und einem Holz anbieten oder zeigen, was man nutzen sollte, darf, kann?
Ja, es gibt die zwei großen Siegel, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Das ist einmal FSC. Das ist dieses Zeichen mit dem Haken und dem Baum. Das hat man bestimmt schon mal gesehen. Also wenn man auf irgendwelche Papier- oder Holzprodukte guckt, ist es auch meistens da drauf. Und den PEFC. Das ist ja auch so ein das sind zwei verschiedene Zertifizierungssysteme. Ich möchte keinem auf die Füße treten und sagen, dass sie sich nicht großartig unterscheiden. Aber
da wird so ganz leidenschaftlich auch drüber diskutiert. Ja. Die unterscheiden sich in Details.
Ja.
Aber im Grunde sind es einfach beide Zertifizierungssysteme, die sich für nachhaltige Forstwirtschaft einsetzen.
Mhm. Okay, also man ist auf der sicheren Seite, wenn man diese nach diesen Siegeln kauft im Endeffekt.
Ja, was man leider sagen muss, dass die Auflagen regional unterschiedlich sind. Okay. Heißt, die Bewirtschaftungsprinzipien sind in Deutschland völlig andere, als die zum Beispiel in Brasilien herrschen.
Ja.
Heißt, wenn ich mir FSC-zertifiziertes Tropenholz kaufe, dann beinhaltet das keine Forstwirtschaft, wie sie in Deutschland betrieben wird. Also ohne, dass ich jetzt irgendwelche Abmahnungsklagen hier von FSC kriege, aber die sind nicht immer gleich. Also das unterscheidet sich sehr. Und das ist, muss man auch einfach sagen, in Ländern wie Brasilien ist eine Forstwirtschaft wie in Deutschland zu betreiben überhaupt nicht möglich, weil das Flächen einfach so riesige Flächen sind.
Ja, und dazu, also jetzt fragt ihr uns so nach dem sicheren Weg und den gibt's, können wir da, glaube ich, einfach nicht definieren. Ja. Weil es gibt natürlich dann, du wirst immer Leute finden, denen reicht das eine Siegel nicht. Dann hast du andere Leute, die sagen, oh, das sind viel zu krasse Einschränkungen und viel zu krasse Limitierungen. Ja. Und da, also mir fällt es da total schwer, jetzt einfach eine Meinung hier einen festen Standpunkt zu vertreten. Ja. Das sind auf jeden Fall beides Siegel und die setzen sich für Dinge ein. Und da werden wir wahrscheinlich auch, haben wir auf jeden Fall vor, nochmal auch ausführlicher darüber zu berichten und das nochmal so ein bisschen auch gegenüberzustellen. Aber grundsätzlich, wenn du darauf achtest, dass du regional oder aus Deutschland Holz kaufst, so dass es aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist und dass es im Idealfall eins dieser Siegel hat, dann bist du schon auf einem wesentlich besseren Weg, als wenn du sagst, ja, ist mir scheißegal, wo es herkommt, gib mir das Tropenholz.
Ja.
So.
Ja.
Und wenn Jan sagt, vom Schreiner das Regal oder den Tisch, der fährt ja nicht los bis nach Rumänien, um da irgendwelche abgeholzten Urwaldhölzer zu kaufen, sondern das ist dann meistens Buche, was 50 Kilometer zum nächsten Sägewerk zurückgelegt hat. Also auch das ist wieder Klimaschutz.
Genau, und in dem Moment, wo du dich, glaube ich, einfach dafür interessierst und nachfragst, da bist du schon auf dem, da gehörst du schon zu dem Teil der Menschen, die nicht das Problem sind.
Ja.
Um es mal ganz plakativ zu sagen.
Ja.
Und also einfach dieses Bewusstsein dafür einfach, ne? Das ist so das Wichtigste.
Dann hattet ihr eben noch gesagt, dass ja Bäume pflanzen ist auf jeden Fall eine Aktion, die man machen kann, zusammen mit irgendeiner Initiative oder einem Projekt oder auch vielleicht mit einem Forstwirt zusammen. So, jetzt ist dieses Bäume pflanzen ja total im Trend. Und vielleicht ist es ja so ein, weil das ist jetzt so ein bisschen, ja, nicht direkt was, hat das vielleicht nicht direkt was mit dem Thema zu tun und vielleicht ein bisschen zu weit ausgewichen, wie nennt man
ausgeholt.
Das? Ausgeholt. Aber wie, was ist denn eure Meinung dazu? Weil überall, wo man mittlerweile hingeht, oder man fliegt irgendwo hin und dann wird einem angeboten, so, um die, deinen Flug zu kompensieren, pflanzen wir 50 Bäume in
Ecuador
oder sowas. Und das ist ja mittlerweile überall, bei jeder Sache, die man macht, irgendjemand bietet an, dafür Bäume zu pflanzen. Wie steht ihr dazu? Weil, ich meine, ich weiß nicht, ob das nur ich bin, aber egal, wo ich gucke, auf irgendwelchen Internetseiten oder sonst irgendwas, ich will was bestellen, keine Ahnung, überall kommt wieder, ja, wir pflanzen einen Baum. Mittlerweile denke ich mir schon fast manchmal, ja, wenn wir so viele Bäume pflanzen, überall mit allem, was ich tue, wenn ich einatme, pflanze ich einen Baum, dann müssten wir doch mittlerweile überall Bäume stehen haben. Also was denkt ihr dazu, zu diesen ganzen Wir pflanzen Bäume-Projekten? Wo jetzt mal nicht, wo du jetzt nicht direkt vielleicht mit selbst Hand anlegst, jetzt bei meinem Förster um die Ecke, wo ich dann mit dem zusammen da einen Baum pflanze, ich meine, dann sehe ich, habe ich ihn gepflanzt. Aber wenn ich da jetzt so was rein investiere und mal auf gut Glück hoffe, da pflanzt jemand einen Baum für mich.
Also grundsätzlich finden wir das so ein bisschen, ist das so ein bisschen zweischneidig, ne, weil irgendwie ist es ja moderner Ablasshandel, das sehe ich schon, aber andererseits freuen wir uns halt einfach immer, wenn Leute sich für Wald und für Natur interessieren, und das ist ja da ein Stück weit so. Ich finde es halt wichtig, dass man hinterfragt, was genau und wo genau ist das. Also davon, dass irgendwer irgendwo einen Baum in den Boden steckt, der da im Zweifelsfall nicht wachsen kann oder der da vielleicht auch gar nicht wirklich wächst. So, ich will da niemandem was nachsagen, aber es ist ja einfach so, dass es gerade so ein Riesending geworden ist. Also da sollte man meiner Meinung nach das einfach hinterfragen. Das ist aber auch eher jetzt mein persönlicher Standpunkt, als dass ich das als Forstwirtschaftsstudent hier gerade sage.
Mhm. Aber da gibt es auch eine interessante Doku zu. Ich meine, die hatte auch Simon mal erwähnt. Müssen wir raussuchen. Kenne ich den Namen gerade nicht, aber ich weiß nicht von
Y-Kollektiv oder so.
Ja, Y-Kollektiv oder Puls oder sowas.
Ja,
Die haben das geprüft und das waren überraschend gute Ergebnisse, glaube ich. Also unterm Strich muss man sagen, wenn es dann tatsächlich passiert, dann ist jeder gepflanzte Baum cool, definitiv.
Ja.
Also
auf jeden Fall, ja.
Das schon. Und ich glaube, das bringt auch ein Bewusstsein in andere Länder oder Entwicklungsländer beispielsweise, wo, und das muss man auch immer sagen, ist ja schön, dass in Deutschland so viel über den Wald geredet ist, weil man merkt, dass er so einen extrem hohen Stellenwert hat und dass man das irgendwie, dass man das global auch so ein bisschen verinnerlicht, und das ist cool, und da sind auf jeden Fall solche Aktionen helfend und wichtig, ja.
Ja, das stimmt. Ja. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also das ist ja beim Tier- oder beim Artenschutz auch so, dass man quasi, man lebt ein bisschen so nach dem Motto, auch die Aufklärung ist halt einfach super wichtig, und nur was man kennt, kann man auch schützen. Und deswegen ist es auch für uns persönlich immer super wichtig, den Leuten verschiedene Arten vorzustellen einfach. Weil damit schafft man einfach ein Bewusstsein, wenn jemand daherkommt und sagt, boah, das Tier kannte ich noch gar nicht, das ist ja total spannend, und dann befasst er sich damit und stößt auf die Probleme, die dieses Tier halt hat, quasi. Und das ist ja dann in dem Fall eigentlich dann wirklich genauso, wenn ich dann irgendwo sehe, oh, ich kann einen Baum pflanzen, was hat das jetzt damit zu tun? Und dann befasst derjenige sich vielleicht in dem Moment damit und hört vielleicht das erste Mal vom Klimawandel oder hört das erste Mal von Waldsterben oder Regenwaldabholzung oder was weiß ich was. Das stimmt, das ist ein guter Aspekt, der da auch hintersteht. Den sieht man vielleicht gar nicht mehr so, diesen Bildungsaspekt oder diesen Aufklärungsaspekt, wenn man so tief in dieser Materie drin ist und das so verinnerlicht hat, dass man versucht, nachhaltig zu leben, dass man das vielleicht gar nicht mehr so wahrnimmt, aber stimmt, ja.
Ihr habt das ja eben gesagt, schafft Bewusstsein, und das, finde ich, ist eigentlich das Wichtige dabei im Endeffekt, weil man darf dann natürlich nicht danach handeln, dass man, nur weil man jetzt Bäume pflanzt, alles darf, oder auch dieses mit Flugkompensation, wenn ich jetzt in den Urlaub fliege, und die Kompensation dafür rechtfertigt ja nicht, dass ich jetzt noch 5-mal in Urlaub fliegen darf.
Ja.
Also man muss dann trotzdem sich mit dem Thema weiter beschäftigen und wissen, dass das ja trotzdem nur ein kleiner, es ist nur eine Kompensation, aber es macht das ganze Thema ja nicht besser. Man muss sich trotzdem an anderer Stelle mit dem gesamten Thema beschäftigen und gucken, wo man seinen eigenen Konsum dann im Umkehrschluss ein bisschen reduzieren kann. Aber dieser Punkt des Bewusstseins, dass einem vielleicht dadurch Dinge bewusst werden, finde ich, glaube ich, ganz wichtig, den ihr da genannt habt.
Ja, wenn man mal jetzt nochmal bei uns hier einfach bleibt, es ist halt einfach so, dass eine Pflanzung ganz viel Geld kostet. Ne?
Mhm.
Und wenn man, es gibt da ja auch ganz kleine Projekte, wo was weiß ich, wo sich eine Kommune, na, mir fällt jetzt kein, ich kenne jetzt kein direktes Beispiel, aber man liest immer wieder so, hier das Katapult-Magazin, die haben sich zum Beispiel Wald gekauft und wollen da halt Bäume pflanzen und oder haben das halt gemacht. Ne? Da konntest du dann irgendwie, konntest du, wenn du eine Zeitschrift abonniert hast, kriegst du einen Baum dazu.
Mhm.
Und das ist natürlich dann toll, wenn dadurch Projekte entstehen, wo nachhaltige Forstwirtschaft irgendwie wächst. Ich weiß nicht, wie genau die ihren Wald betreiben da, aber wenn du halt auch hier bei uns in Deutschland dann dadurch ermöglicht wird, dass das Wald entstehen kann, ist das natürlich eine großartige Sache. Und das meinte ich auch so mit, du musst halt gucken, wo genau geht's hin, ne? Und das hast du ja auch gerade gesagt, Ansgar.
Ja.
Kann ja auch eine Möglichkeit und eine große Chance sein für Leute hier oder für Waldbesitzer hier, die jetzt ja extrem geschädigt sind von Sturmereignissen. Wenn die dadurch eine Möglichkeit finden, wieder Wald zu pflanzen, ist es ja auch eine großartige Sache.
Also man muss sich mal vorstellen, um mal so eine Zahl in den Raum zu werfen, ein Hektar Wald, also 100 mal 100 Meter, da werden so 5.000 bis 10.000 Pflanzen drauf gepflanzt. Da kostet die Pflanze 80 Cent bis 1 Euro und die Pflanzung selbst kostet auch nochmal 1 Euro oder 1,50. So, und da kann man sich dann mal schnell im
pro
Kopf...
Baum, ne?
Ja, pro Baum, ne? Und das kann man sich dann im Kopf mal schnell durchrechnen, wie teuer sowas dann ist. Und wenn man dann eine Aktion macht und sagt so, hier... wir pflanzen jetzt hier mal alle zusammen oder in Kommune oder Verband oder wie auch immer, dann spart man 10.000 Euro. Also das da, und man tut was Gutes draußen und
das
so weiter.
Das wird erst ermöglicht, ne, weil das Geld einfach an vielen Stellen nicht mehr da ist.
Ja.
Also, weil ja der Gewinn weggefallen ist durch Stürme und Borkenkäfer und so weiter.
Also es geht auch, wo Jan das gerade sagt, wenn ich Gewinn mit einem Wald erziele, heißt nicht, dass ich mir damit die Taschen voll mache, das schon längst nicht mehr, sondern dass man das System einfach am Laufen hält. Ne? Dass man diese Ökosystemleistung und die Erholungsleistung und so weiter, die man ja für jeden gratis bereithält, dass sie ja nicht honoriert wird. Und jetzt, wo man quasi mit dem Holz kein Geld mehr verdienen kann, was eh im Verruf ist immer, dann hat man nicht mehr Geld, dass diese Leistung, die der Wald für alle bringt, auch sicherzustellen.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja, das heißt, wir können auch als Einzelperson eigentlich eine Menge machen. Wie wir gesagt haben, regional kaufen, nachhaltig kaufen, sparsam mit Holz umgehen, mit Papierprodukten im Allgemeinen. Das ist, glaube ich, was irgendwie jeder Einzelne auch sofort umsetzen kann. Das kennt man ja, wenn man irgendwas druckt oder sowas. Man macht ja schon einen Unterschied, ob man es doppelseitig druckt oder eben halt für jede Seite irgendwie ein neues Blatt Papier braucht und all so Kleinigkeiten. Das ist halt, im Einzelnen wirkt es vielleicht als wenig und man nimmt es gar nicht so wahr, aber es schafft Bewusstsein und jedes Mal denkt man vielleicht ein bisschen weiter über seinen Konsum nach und geht weiter in Richtung Nachhaltigkeit. Dann müssen wir natürlich noch das Thema Fleischessen auch ansprechen. Das ist natürlich gerade global extrem wichtig, weil das natürlich nicht unsere heimischen Wälder vielleicht weniger betrifft, aber halt eben ja global gesehen die Regenwälder schon extrem betrifft.
Gerade die Futtermittelproduktion und auch die Gase, die so manch ein Tier ausscheidet, sind einfach ein großer Klimawandeltreiber. Also ein Großteil der klimaschädlichen Gase sind aus der aus der Tierhaltung.
Und wir haben ja vorhin schon über CO2 so ein bisschen gesprochen. Bei den Kühen ist es halt dann vor allem das Methan, was freigesetzt wird. Und das ist halt nochmal deutlich schlimmer und wirkt sich halt noch stärker als Klimagas eben halt aus. Und im Endeffekt, ja, wie ihr sagt, es ist halt einfach doppelt und dreifach was getan, wenn man seinen Fleischkonsum etwas reduziert. Man muss nicht drauf verzichten, man kann auf regionales Fleisch umstellen, man kann Fleisch vom Jäger sich besorgen, also Wildfleisch.
Das können wir sehr empfehlen, ja.
aus dem Wald kommt. Das schließt dann halt auch wieder den Kreis, aber das wäre natürlich jetzt ein Thema für sich mit der Jagd und wie das Ganze dann nochmal den Wald betrifft, weil da herrschen, glaube ich, mindestens genauso viele Missverständnisse wie über den Wald selbst.
Ja.
Und einen wichtigen Punkt vielleicht noch ist halt einfach die Aufklärung oder ja, wie soll ich es nennen? Das Aufklären von anderen Leuten und das kann eigentlich auch jeder Einzelne machen über seine Social Media Kanäle und dafür brauche ich nicht tausende von Followern, sondern es reicht ja, eine Petition zu teilen, eine Podcast-Folge zu teilen, wie heute, wo es halt um solche Themen geht, dass
sich
man das
damit
einfach
befassen.
Genau, sich damit befassen und es den anderen Leuten bereitstellen und es halt zu teilen, weil das ist ja im Endeffekt ein ganz großer Vorteil von Social Media heutzutage, dass man so viele Leute erreicht und selbst wenn ich in Anführungsstrichen nur 10 oder 100 Follower habe, wenn auch nur ein kleiner Teil von denen das dann wieder teilt, kann man ja eine ganze Kettenreaktion auslösen im Endeffekt mit einem ja simplen Schreiben Klick. Wie einer Petition oder halt wie gesagt eine Doku, die ihr vorhin angesprochen habt. Und dadurch erreicht man im Endeffekt ja wieder viel, viel mehr Menschen und klärt halt auf über Themen, die halt extrem wichtig sind.
Also fassen wir zusammen, wenn ihr Forst erklärt folgt, dann habt ihr schon was für den Wald getan.
Genau.
Definitiv, ja.
Und teilt.
Und teilt, genau.
Gibt es denn sonst noch irgendwelche, ja, Dinge, die jeder Einzelne tun kann? Oder haben wir langsam alles so ein bisschen besprochen? Ja, das
haben wir jetzt schon so ein bisschen gesagt, aber ich gucke gerade auf mein IKEA-Regal.
Du.
Ja, genau. Aber ich habe mir das halt, das ist jetzt irgendwie, weiß nicht, 5 bis 10 Jahre alt. Ich habe es gekauft. Und jetzt würde man sagen, jetzt ziehe ich hier so über IKEA-Regale her und denke mir so, yo. Aber eigentlich die sinnvolle Sache ist jetzt nicht, das wegzutun und mir ein anderes, nachhaltiges Regal zu kaufen, sondern die sinnvolle Sache ist einfach so lange zu benutzen, bis es komplett auseinanderfällt.
Ja.
Und das ist halt auch so, wir leben in einer kompletten Wegwerfgesellschaft und kauft Secondhand, Leute.
Das ist wirklich so wichtig, Sachen. Ja.
Also es ist eigentlich das gleiche Motto, wie es bei allen Themen ist, ob es um Nahrung ist oder ob es um Klamotten geht oder was weiß ich was. Reuse, Reduce, Recycle. Also diese drei R's sind halt einfach super wichtig. Auch wenn du es nicht mehr, wirklich nicht mehr gebrauchen kannst, weil du keinen Platz mehr hast für das Regal, spende es oder bring es in einen Second-Hand-Laden, dass die es weiterverkaufen können, wenn es noch gut ist. Es gibt immer Menschen, die das gebrauchen können oder haben wollen oder total toll finden, auch wenn du das plötzlich total hässlich findest oder nicht mehr gebrauchen kannst.
Genau, und in so einem Second-Hand-Laden kann man genauso gut stöbern wie beim IKEA. Also es sind ja teilweise riesige Hallen, die dann einfach voll sind mit alten Möbeln und halt auch Klamotten und sowas. Und ich finde es ja eigentlich genauso spannend, da durchzulaufen. Oder auch Bücher sind da ja ganz oft, wo man wirklich wahre Schätze finden kann zu einem günstigen Preis. Also gerade so, müsst ihr mal gucken bei euch zu Hause in der Umgebung, gibt es sicherlich, also gerade in größeren Städten wie hier in Wien gibt es halt auch so mehrere große Hallen, wo man dann halt gebrauchte Sachen wieder kaufen kann. Und das finde ich eigentlich spannend, also weil viele ja dann auch irgendwie argumentieren mit IKEA, das ist natürlich so eine gewisse Inspiration, wenn man da durchläuft und sowas. Und das verstehe ich auch, das ist klar, keine Frage. Aber ja, diese großen Hallen gefüllt mit allen möglichen Schätzen sind mindestens genauso inspirierend.
Ich muss immer daran denken, als wir in Holland gewohnt haben, da waren wir in einem Second-Hand-Laden, der war auch riesig und erst war der total durcheinander und dann irgendwann hatten die umgebaut und dann kamen wir da rein und ich dachte, ich bin im falschen Laden, ich dachte, ich laufe gerade durch IKEA, die haben das exakt so aufgebaut wie IKEA, die haben aus ihren Second-Hand-Möbeln und Dekoartikeln und was weiß ich was auch immer so kleine Räume erstellt, quasi ein Wohnzimmer, eine Küche oder sonst irgendwas. Das war halt eigentlich wie IKEA, nur Secondhand.
Ja, geil. Ja.
Ja, aber so ist es cool. Also wenn man das vorantreibt, ne, und Jan hat es am Anfang gesagt, man kann als Konsument so viel steuern, wenn man das weitermacht.
Ich finde, man muss das auch nicht immer so, das klingt jetzt ja sowieso super linke, idealistische, aber das ist es halt einfach nicht. Ne? Wir versuchen immer einfach nur einen wissenschaftlichen Standpunkt zu vertreten. Das sind einfach Fakten, die wir hier gerade auch gemeinsam besprechen.
Genau.
Ne? Und also, ja.
Stimmt, ja.
Das ist nichts Alternatives. So.
Ja. Ja, genau. Und nochmal, um kurz auf dieses Nachhaltigkeitstrend irgendwie auch zu kommen, weil im Endeffekt ist das ja auch genauso wie mit den Bäumen pflanzen. Ich meine, es ist halt irgendwo auch eine Marketingstrategie heutzutage, seine Produkte als nachhaltig zu bewerben und zu verkaufen. Und deswegen macht es keinen Sinn, wie du vorhin sagst, wenn ich jetzt ein IKEA-Regal hier stehen habe, macht es keinen Sinn, das irgendwie auf den Müll zu hauen und dann im Umkehrschluss mir ein Regal zu kaufen, nur weil es als nachhaltig gelabelt wurde, so im Endeffekt. Man muss sich einfach Gedanken machen, wann macht es Sinn, brauche ich etwas wirklich neu? Und dann kann man sich überlegen, okay, das gibt es vielleicht nicht als Secondhand, dann ist die nachhaltige Option auf jeden Fall die beste Option, aber es macht keinen Sinn, Dinge wegzuwerfen, nur um sich dann die nachhaltige Option online zu bestellen. So.
Ja.
Ist ja das Gleiche wie bei den Bäumepflanzen. Dann haben wir eigentlich schon eine ganze Menge besprochen, die man als Einzelperson tun kann, die aber halt auch was sich generell ändern muss, wie wir ja mit dem Wald umgehen müssen in Zukunft, damit er ein bisschen beständiger ist gegenüber dem Klimawandel. Und ich denke, damit belassen wir es auch, damit wir das Ganze jetzt auch nicht zu breit mit Informationen irgendwie vollballern und nachher weiß keiner mehr, was er überhaupt machen soll. Ich denke, wir haben jetzt wirklich eine gute Übersicht gegeben, was sich da ändern muss und was sich auch schon ändert oder was schon, ja, es hat sich ja schon viel getan, sagen wir es mal so. Es ist ja, wir sind ja eigentlich in einer guten Ausgangslage, um das Ganze eigentlich fortzuführen. Es muss sich aber natürlich noch extrem viel ändern und da kann wohl jeder Einzelne von uns anpacken und mithelfen.
Ja, klar, unbedingt. Der Hund fängt ja auch gerade an zu schnarchen.
Und es ist so langweilig.
Aber wir sind ja ganz gut in der Zeit, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, an der Stelle sagen wir mal ganz herzliches Dankeschön für ja eure Anwesenheit. Dreimal jetzt schon. Das,
wir würden es in unserem Podcast umbenennen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. vielen Dank an euch. Ja, sagt doch vielleicht wirklich nochmal, wo findet man euch online, auch wenn jetzt noch Fragen sind, wie kann man euch kontaktieren?
Genau, also wir sind Forst erklärt, eigentlich sind wir zu dritt. Ja. Der Simon, der jetzt in diesem Podcast nicht dabei war, ist normalerweise auch immer 200% mit dabei. Man findet uns vor allen Dingen im Internet auf www.forsterklärt.de. Das ist unsere Website, da posten wir Blogs, da findet ihr aber auch einen Link zu unserem Telegram-Channel, den wir ganz neu haben, zu Links zu unseren Social-Media-Profilen. Am meisten machen wir eigentlich bei Instagram, da sind wir eigentlich jeden Tag mit irgendeiner Story am Start und posten aber auch längere Beiträge, Videos und wir drehen auch längere Videos für YouTube, in denen man dann auch ein bisschen ausführlicher berichten kann. Tatsächlich, also vielen Dank für diese Einladung hier dreimal.
Sehr gerne.
Mittlerweile sind wir auch hier ganz gut eingespielt.
Ja.
Und das hat uns so inspiriert und hat uns so gut gefallen, dass wir uns überlegt haben, dass wir auch selber einen Podcast starten
wollen. Auf jeden Fall, ja. Finde ich eine gute Sache, ja, weil also seit wir euch gefunden haben, sind wir auch begeisterte Fans und ich lerne halt auch täglich irgendwie was dazu. Ich meine, Wald ist jetzt nicht gerade mein Spezialgebiet, auch wenn wir...
Vor allem hier Bäume bestimmen, von die Klasse, ey. Das ist halt so ein richtiger Sache. Noob, was das angeht.
Ja, es ist so wie bei uns die Tierspuren, ne? Das ist schon irgendwie ein bisschen... geht über das Anfängersein hinaus, ja. Da muss man sich schon ein bisschen auskennen. Deswegen finde ich das auch extrem wichtig, wie ihr das macht, wie ihr das rüberbringt, auch mit den Videos und so. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Und ja, wir haben halt unfassbar viele Fragen zu dem Thema bekommen. Mhm. Wir machen das ja vorher immer, bevor wir eine neue Folge starten, dass wir das Thema einmal ansprechen und halt nach Fragen fragen, dass wir halt Fragen sammeln, die von unseren Followern kamen. Diesmal kamen wirklich viele und wir konnten natürlich jetzt nicht auf alle eingehen. Das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen. Wir haben aber versucht, möglichst viele irgendwie in den Podcast einzubauen. Aber falls ihr noch Fragen habt da draußen, dann schickt uns die gerne per E-Mail oder auch DM bei Instagram. Natürlich auch gerne an Forst erklärt. Und wir können da versuchen, dann ein bisschen noch drauf einzugehen. Und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, dass ihr uns auch gerne natürlich Wunschthemen schreiben könnt, Wunschgäste vor allem auch, mit denen wir mal sprechen sollten über gewisse Themen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Vielen Dank an euch fürs Dasein und ja, fürs Wissen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und dann sicherlich nicht das letzte Mal. Wir sehen uns ja bestimmt oder hören uns bestimmt nochmal zu einem anderen Definitiv. Thema.
Genau.
Sehr gerne.
Sehr gut.
Vielen Dank. Bis bald.
Dankeschön.
Bis dahin.
Ciao. Tschüss.